Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die Zeiten sind turbulent, die politischen Verhältnisse sind instabil und mit Donald Trump gibt es einen Präsidenten, den die Welt so noch nicht gesehen hat. All das sind nicht die schlechtesten Voraussetzungen, wenn man wie Arthur Landwehr als ARD-Hörfunkkorrespondent in Washington für den SWR arbeitet. Landwehr berichtet seit anderthalb Jahren aus den USA und als er am Donnerstag bei uns war, sind wir einmal um den Globus geritten und waren gleich beim Konflikt USA-Nordkorea.
Also sehr unkonventionell begonnen. Ich würde mal sagen, unter 50% die Chance, dass es gut ausgeht. Scheint nicht gut laufen zu laufen.
Wird mit dem Iran irgendwas passieren in diesem Jahr?
Da glaube ich, gehen die aufeinander zu, gezwungenermaßen. Und ich glaube, es wird neue Verhandlungen geben. Ob die dann erfolgreich sind, eine andere Geschichte, aber es wird neue Verhandlungen geben.
Der Vertrag mit China, die Lösung aller oder vieler Probleme erstmal?
Wird eine Weile dauern, aber der erste Schritt ist gemacht und das, glaube ich, wird auf der Habenseite von Donald Trump stehen am Ende und er bekommt auch sehr viel Unterstützung von Demokraten an der Stelle, weil China ist für ein Land, für das, bei dem viele sagen, zu sanft angepackt in der Vergangenheit. Da musste mal einer hingehen und Donald Trump, der keine Angst vor Konflikten hat, ist vielleicht der Richtige.
Das gestörte Verhältnis zu Europa und speziell auch zu Deutschland, wird es da größere Reparaturarbeiten in diesem Jahr geben?
In diesem Jahr vielleicht noch nicht, langfristig sicherlich, aber das ganze Thema Zölle, Konflikt um Handelsbilanzen und Ähnliches ist noch nicht aus der Welt.
Aber es gibt schon einflussreiche Menschen in den USA und in Deutschland, die Wert darauf legen, dass dauerhaft da wieder was passiert.
Das auf jeden Fall. Und man will auf ganz vielen Ebenen weiter zusammenarbeiten. Also ich glaube, niemand will da einen endgültigen Bruch. Aber Donald Trump will was erreichen.
Wie sieht's aus mit den Demokraten? Nach der Katastrophe und nach dem Debakel mit Hillary Clinton hätten die ja eigentlich die Chance gehabt, einen Kontrahenten zu Donald Trump aufzubauen. Warum haben Sie das nicht gemacht?
Ja, die Partei ist völlig gespalten. Also sie ist ideologisch auch so breit, von ganz links bis in die konservative Mitte hinein, dass man am Ende erst, wenn der Kandidat feststeht oder die Kandidatin, weiß, wo wird die Partei stehen. Also sie haben es nicht geschafft, sich auf eine Linie zu committen und dann sich auf eine Person dann einzuschwören. Haben sie einfach nicht geschafft. Jetzt ist es ganz schwierig, diesen Kampf zu Ende zu bringen.
Wer hat, denken Sie, da die größten Chancen?
Also wenn man die Umfragen anschaut, Joe Biden, also auch einer aus der Gruppe der über 70-Jährigen, der steht in der Mitte ideologisch und hat derzeit noch die größte Unterstützung. Wir werden mal sehen, in 2 Wochen geht es dann los in Iowa. Möglicherweise zeigt sich dann alles ganz anders, aber im Moment ist er weit vorn.
Aber Joe Biden wäre doch der Lieblingsgegner von Donald Trump, der diese Ukraine-Verbindung des Biden-Sohns auch im Wahlkampf nochmal ausschlachten könnte. Klar. Wäre das eine kluge Entscheidung, den zu nominieren?
Ja, die Partei nominiert nicht, sondern das Volk nominiert. Anders als bei uns. Es gibt jetzt die Vorwahlen, es geht im Februar los und irgendwie Ende März werden wir wahrscheinlich wissen, wer es denn wird. Aber bis dahin zerfleischen sich erst einmal die demokratischen Kandidaten selbst.
Okay, so wie Sie es schildern, die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump ein zweites Mal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird,
50-50 ist groß. 50-50?
Ja. Nur?
Ja, 50, nee, 50. Nicht größer als das. Also das würde ich schon sagen, 50-50. Es gibt eine Gruppe, die darüber entscheidet, also seine Anhänger bleiben so, seine Gegner bleiben so. Die, die früher Obama gewählt haben und dann ihn und nicht Hillary Clinton, das ist die entscheidende Gruppe. Wer kann die mobilisieren?
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit unserem Hörfunkkorrespondenten in Washington, mit Arthur Landwehr. Arthur Landwehr hat sich vor kurzem selbst ein ganz spezielles Weihnachtsgeschenk gemacht und hat wie 30 Millionen Amerikaner vor ihm für $100 per DNA-Test bestimmen lassen, wo er eigentlich herkommt.
Man spuckt einfach in so ein Röhrchen, schickt es hin und 6 Wochen später bekommt man das Ergebnis. Und
ein seriöses Ergebnis?
Seriös, okay. Ja. Also es gibt so ein +5, -5%. Das sagen die einem auch sehr genau. Doch, das kann die schon sehr genau machen. Also ich bin ungefähr zur Hälfte, wie heißt das so schön, germanisches Europa. Also Deutschland, Benelux, Nordschweiz, Nordösterreich. Und dann, das war für mich ziemlich überraschend, 45% England und Wales. Also Vorfahren müssen aus der Region gekommen sein. Erklärt mir übrigens auch, warum ich ein paar Verwandte mit rötlichen Haaren und Sommersprossen habe. Was könnte daherkommen? Und dann bleiben noch 4% und das ist Norwegen und Island. Also ich würde jetzt mal sagen,
ein
paar Wikinger.
Ja, und in wie viele Jahrhunderte geht das zurück?
Ja, theoretisch natürlich viele hundert, also auch tausende von Jahren, aber das verdünnt sich, wenn ich das mal einfach so unwissenschaftlich sagen will. Also was die untersuchen, sind ein paar Marker auf den Genen, die speziell für bestimmte Regionen sind. Und so wie diese Marker auftauchen in der Menge und in der Verteilung, kann man dann ungefähr sagen, woher die Vorfahren gekommen sind.
Und in Ihrem speziellen Fall ist überraschenderweise auch noch rausgekommen, dass Sie unfassbar viele Cousins in den USA haben.
Ja, ich habe jetzt bis jetzt 277 Cousins und Cousinen vierten Grades in den USA. Aber deshalb in den USA, weil das etwas ist, was hauptsächlich in den USA stattfindet. Wenn wir jetzt, also das wird auch in Deutschland populärer, habe ich schon gesehen. Wenn es da mehr in diesen Datenbanken aus Deutschland gibt oder in anderen Regionen, dann werde ich natürlich auch noch Verwandte aus anderen Ländern haben, so wie jeder andere auch. Aber interessant ist, ich habe da schon mal reingegeben, so ein Geburtsort von Vater und Mutter. Und schon hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, mein Urgroßvater ist im selben Ort geboren wie ihre Mutter.
Okay.
Und also ob die jetzt wirklich verwandt waren oder wie weit zurück die Vorfahren gehen, irgendwo werden wir gemeinsame haben. Aber wir sind auf einem ganz kleinen Genabschnitt auf jeden Fall schon mal verwandt und sie wohnt in Missouri.
Es gibt ja auch die Möglichkeit in den USA rauszubekommen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, an bestimmten genetisch bedingten Krankheiten A, zu erkranken und B, möglicherweise zu sterben. Haben Sie das auch gemacht?
Habe ich nicht gemacht, aus zwei Gründen. Also man erfährt zum Beispiel, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man eine genetische Disposition für Alzheimer hat oder für Darmkrebs und so. Das kann auf der einen Seite hilfreich sein und auf der anderen Seite bringt es einem aber auch so ein Damoklesschwert. Vor allen Dingen, wenn man nicht wirklich was dagegen tun kann. Dann weiß ich zwar, das könnte kommen, aber tun kann ich nicht wirklich was. Und dann gibt es natürlich auch noch den Datenschutz. Weil es gibt nichts Persönlicheres als die eigene DNA. Alles, wirklich alles, was einen selbst ausmacht, ist da drin. Und niemand weiß genau, wer eines Tages Zugang zu diesen Datenbanken hat. Wer das missbrauchen kann. Und natürlich wird der Tag kommen, das ist prognostiziert, dass Krankenkassen, dass andere Versicherungen auf diese Daten Zugriff haben wollen oder das möglicherweise zur Gesundheitsprüfung machen.
Ina Weise ist Drehbuchautorin und Filmregisseurin. Nina Hoss ist eine der besten deutschen Schauspielerinnen und beide waren am Mittwoch in Leute zu Gast bei Nicole Köster, weil in dieser Woche der Film Das Vorspiel in die Kinos gekommen ist. Nina Hoss spielt darin eine Geigenlehrerin und sie hat extra für den Film Geige gelernt.
Ich habe großen Respekt vor ihr, muss ich sagen. Aber ich finde sie auch wunderschön. Also ich könnte sie jetzt so in die Hand nehmen und einfach...
Sie dürfen.
Darf ich?
Ja.
Dann mache ich das doch mal. Das habe ich ja auch alles...
Da lohnt sich
das
jetzt.
Ist übrigens, das muss man ganz genau einstellen. Ich spreche hier über diesen, wie heißt es jetzt noch schön, nicht der Steg, sondern
Ina Weise, Sie haben nämlich auch eine Geigenvergangenheit.
Ich habe eine Geigenvergangenheit. Ich habe auch ziemlich lange Geige gespielt.
Ja, du kannst es richtig, im Gegensatz
zu mir. Ja, ich habe es auch lange nicht mehr gemacht. Ich versuche, mach das jetzt nicht.
Herrlich. Aber es fühlt sich toll an.
Steht Ihnen frei, auch was zu spielen?
Ich habe ja schon vorher so ein bisschen, die ist wirklich nicht gestimmt. Ich glaube, das klingt nicht so gut.
Das könnte mal hinbekommen.
Könnte total schief gehen.
Aber gab es beim Lernen so einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, jetzt ist der Knoten geplatzt, wo Sie es beide vielleicht festgestellt haben, Sie als Regisseurin und Sie als Schauspielerin, jetzt passt es für die Rolle?
Ja, es gab so einen Moment, wo du dann kamst, wir das dir mal gezeigt haben, du geguckt hast, wie kann man es aufnehmen und so, ne? Nach der,
stimmt.
Wo du so, glaube ich, beruhigt warst.
Man muss sagen, es war ein wirklich schweres Stück. Es ist die Chaconne von Bach und es ist ein 15 Minuten langes Stück. Sehr kompliziert. Aber es war nur ein kleines Stück, das Nina üben musste. Sollte.
Ja,
das war nur ein kleines Stück, aber kompliziert genug. Aber sie hatte eine wirklich tolle Geigenlehrerin.
Ja,
Marie Kocke, hat es ihr sehr gut beigebracht.
Die mir das spielerisch beigebracht hat.
Die arbeitet irgendwie auch mit Kindern, auch mit vielen, mit Kindern aus Syrien, Flüchtlingskindern und bringt denen so von null auf Geige bei. Und das hat sie bei Nina auch gemacht.
Ja. Und Sie spielen die Geigenlehrerin Anna. Ina Weise, Sie haben sich schon lange mit diesem Thema beschäftigt. Sie haben nämlich auch das Drehbuch geschrieben mit einer Co-Autorin. Wie lange beschäftigt Sie das Thema schon?
Genau, ich habe mit Daphne Harisani zusammen das Buch geschrieben. Und es beschäftigt mich eigentlich schon sehr, sehr lange, weil ich mit 6 Jahren angefangen habe, Geige zu spielen. Und Daphne hat auch Cello gespielt. es ist mal schwer zu sagen, wann die Idee für eine Geschichte kommt, weil die wächst. Ich kann ja nicht sagen, damals dachte ich, darüber muss ich einen Film machen. Aber es ist natürlich aus der Reflexion, aus den Gedanken daran, an diese Zeit oder überhaupt an die Geige, an dieses Instrument, ist diese Geschichte so Stück um Stück entstanden.
So ein Prozess. Und es geht um Kontrollsucht, es geht auch um Kontrollverlust. Vielleicht können Sie die Rolle der Anna einfach mal beschreiben, wie die dann auch im Prozess entstanden ist.
Also Ausgangspunkt war wirklich diese Figur. Wir haben auch die Struktur, kann man sagen, dieses Drehbuchs hat sich aus dieser Figur entwickelt, aus den Blicken auf diese Figur. Und sie ist eine Frau, ja, Kontrollsucht, sie sucht nach etwas, sie sucht nach dem richtigen Ton, nachdem sie möchte gern spielen, so wie sie es sich selbst vorstellt. Und dieser Weg von der Vorstellung bis zu dem Ergebnis, das ist, kann man es so ausdrücken, ist manchmal ein weiter Weg. Und nach dem sucht sie. Sie hat ja einen Geigenschüler, den sie aufnimmt, gegen den Willen der anderen Lehrer, weil sie in ihm ein Talent sieht. Und sie arbeitet mit ihm, sie beginnt an einem bestimmten Punkt, wo sie selber auch Versagensängste spürt, weil sie selber in einem Quartett, in einem Quintett spielt, weil sie diese Ängste spürt, fängt sie an, diesen Jungen immer weiter zu einem Punkt zu treiben, wo sie meint, da muss er hinkommen. Weil sie selber unter Druck gerät. Und es gerät etwas außer Kontrolle.
Das Vorspiel, so heißt der neue Film der Regisseurin Ina Weise. Die Hauptrolle darin spielt Nina Hoss und beide waren in dieser Woche zu Gast bei Nicole Köster. Dabei ging es auch um eine ganz besondere Auszeichnung, die Nina Hoss vor einem Jahr zuteil wurde. Da wurde sie in die altehrwürdige Oscar Academy berufen.
Man kriegt Filme geschickt, jeden Tag hast du eine neue DVD im Briefkasten.
Wie viele Filme mussten Sie gucken?
Na, ich glaube so um die 85 oder sowas. Und dann stimmt man aber auch gar nicht über alle Kategorien erstmal ab. Also die Schauspieler stimmen über die Schauspieler ab und so weiter. Und jetzt ist es aber soweit, es stehen ja die Vornominierungen. Und jetzt gucken wir alle alles an und stimmen über alles ab. Und es ist einfach faszinierend, schon Filme sehen zu können, die man... Erst hier, die kommen die erst in einem halben Jahr in die Kinos oder so. Also es ist ja meine Leidenschaft, Filme zu machen und sie eben auch zu sehen. Insofern ist es echt ein großes Geschenk.
Wo gucken Sie denn als erstes drauf bei einem Film?
Das kann ich gar nicht so sagen. Wo gucke ich drauf? Ich glaube, würde sagen, in den ersten 5 Minuten weiß ich, ob mich das interessiert oder nicht. Dann kann ich trotzdem nicht abschalten, weil ich immer denke, nein, vielleicht kriegt er noch die Kurve. Das hängt mit so vielem zusammen, aber es hängt dann auch ab, es gibt Dokumentationen, es gibt Fiction-Filme, es gibt internationale Filme aus anderen Ländern. Es ist einfach spannend.
Oscar-Favoriten, haben Sie bestimmt einen? Dürften Sie es sagen?
Nee, man kriegt tatsächlich eine E-Mail, Sie dürfen nicht über Ihr Abstimmverhalten sprechen, Sie dürfen nicht, man darf glaube ich sagen, welche Filme man gut fand. Ich meine, weil selbst wenn man nicht in der Akademie, man darf ja sagen, was einem gefällt oder nicht.
Aber
Nein, ich hab einen Film entdeckt, den man hier noch nicht gesehen hat. Uncut Gems von den Safdie-Brüdern. Und die Safdie-Brüder haben auch schon Good Times vorher gedreht mit Robert Pattinson, der wirklich großartig ist. Und die haben hier wieder ein Kleinod geschaffen. Die sind einfach unwahrscheinlich gute Filmemacher, in meinen Augen. Ja, den habe ich dort entdeckt. Mit dem hatte ich nicht gerechnet. Mit einem fantastischen Adam Sandler.
Und Ina Weise, haben Sie einen Favoriten?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Nein, weil es sind auch viele.
Sind ja viele, die du noch gar nicht sehen konntest.
Die Golden Globes gelten ja immer so als Vorbote und das sind häufig Filme, die sie als Filmschaffende vielleicht alle schon gesehen haben. Quentin Tarantinos neuer Film hat da abgeräumt beispielsweise. Mhm. Wäre das was, wo sie sagen, ja, kann ich mir gut vorstellen?
Es sind nur 6 noch in der Auswahl und da können alle vorkommen. Ja. Das sind in diesem Jahr, muss ich sagen, ist es auch ein sehr starkes Jahr. Aber ja, ich könnte, glaube ich, die Darstellerpreise voraussagen.
Auch beim Deutschen Filmpreis sind auch starke.
Ja, dieses Jahr ist wirklich enorm. Das ist auch nicht immer so.
Bei den Oscars hat es aber kein deutscher Film in die Nominierungen geschafft. Ja. Im Gespräch war Systemspringer von Nora Fingscheid. Mhm. War der nicht preiswürdig genug?
Ja, da steckt man nicht drin. Ich weiß nicht, was da die Entscheidung ist.
Wonach entscheiden
die? Die da entscheiden. Und ich weiß nicht, es sind auch ja Unmengen. Ich glaube, dass man schon überhaupt vorgeschlagen wird, ist schon eine Ehre. Also da kann man schon sehr glücklich schätzen. Und dann tritt man einfach an gegen eine Masse von Filmen aus aller Welt. Also um da in die 5 reinzukommen, das ist schon ein Lotto.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag. Jetzt mit einem Mann, der Topmanager war, unter anderem bei der Telekom und bei Microsoft und der jetzt seit knapp 3 Jahren und dazu ehrenamtlich Bitkom-Präsident ist. Damit steht Achim Berg für einen Verband, in dem mehr als 2500 Firmen aus der Informations- und Telekommunikationsbranche vertreten sind. Und das an der Schnittstelle zwischen dem analogen und dem digitalen Zeitalter.
Ich habe irgendwann, auch wenn es schon fast 30 Jahre her ist, Informatik studiert, mache alles digital, nutze die digitalen Themen. Also es ist natürlich die Sachen, die man im Auto nutzt, wenn ich Verkehrsnachrichten fahre. Das ist natürlich alles, das nutze ich vorne. Ich probiere auch so ziemlich alles aus. Also wenn es irgendwas Neues gibt, dann kaufe ich das, probiere das aus, teste das und entscheide, dann möchte ich das haben oder nicht.
Was haben Sie zuletzt ausprobiert?
Also natürlich so wie Alexa oder solche Themen oder Heizungssteuerung. Alles, was so Haustechnik ist, probiere ich komplett. Ich habe wahrscheinlich auch eins der modernsten Häuser schon seit 20 Jahren.
Programmieren Sie selbst?
Ich mache viele Dinge selber, ja klar. Wenn Sie es nicht selber machen, verstehen Sie es nicht. Und gerade so, wir haben vor 20 Jahren ein neues Haus gebaut und ich wollte einfach da ein digitales Haus haben. Und ich habe mich da selbst dran gegeben, natürlich. Und
kommen Sie da ohne fremde Hilfe aus?
Ich komme sehr weit ohne fremde Hilfe.
Okay.
Und, aber dann weiß ich auch, wovon ich rede.
Sind Sie insofern, was die Manager und Topmanager angeht, eine Ausnahme, weil viele aus dieser Gruppe doch noch sehr in der analogen Zeit leben und in dieser Zeit verhaftet sind?
Natürlich ist es so, dass viele Leute nicht so intensiv damit in Kontakt geraten wie ich, mit dem Digitalisierung, mit der Transformation. Und das merkt man auch. Natürlich eine Reihe auch unserer CEOs der großen DAX-Konzerne, die verstehen schon grob, was da passiert, aber viel angelesen. Und der Unterschied zwischen Anlesen und wirklich tun ist natürlich da. Ich weiß natürlich genau, was ist möglich. Ich verstehe die Dinge tiefer. Und ich glaube, von denen, die wirklich digitalen Hintergrund haben, gibt es nicht so riesig viele.
Wann wird die analoge Zeit endgültig untergehen?
Also ich weiß nicht, ob es komplett untergehen wird, aber ich bin mir sicher, dass sich die Digitalisierung wird sich weiter beschleunigen. Das ist ein Thema, was nicht weggehen wird, sondern wir werden in der Digitalisierung, es wird immer schneller gehen. Und das ist diese Gefahr. Es ist keine lineare Entwicklung, sondern exponentielle. Und das unterschätzen wir, glaube ich, alle sehr.
Aber dann wird die Kluft zwischen denen, die diese Entwicklung mitmachen und auch mitmachen wollen, und denen, die abgehängt werden, weil sie zu alt, zu schwach, zu wenig kompetent sind, immer größer werden.
Das ist ein riesiges Problem. Das sehen wir in Deutschland hier. Wir haben ungefähr ein Viertel der Bevölkerung, die Digitalisierung mehr oder weniger ablehnen. Und dieser Graben, der sich da bildet, das ist ein Riesenproblem für die Industrie, für die Wirtschaft, auch für alle. Wir können nicht Deutschland digitalisieren, wenn wir diesen Widerstand haben.
Ja.
Und wir müssen das angehen. Wir können das nicht ignorieren.
Aha.
Es gibt viele Bereiche. Es beginnt in der Bildung, in der Infrastruktur, auch in der öffentlichen Verwaltung. Da haben wir viele Dinge, die wir deutlich besser machen könnten.
Ja.
Wir haben uns vorgenommen, am 19. Juni einen Digitaltag zu veranstalten in ganz Deutschland, dass mal jeder Feuerwehr, jedes Unternehmen, jeder mal zeigt, was ist eigentlich digital möglich, was gibt's heute schon, um den Leuten die Angst zu nehmen.
Aha.
Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben, die wir in Politik, aber auch in den Verbänden haben.
Und auch in diesen jeweiligen Branchen, in diesen jeweiligen Gebieten, auf diesen Gebieten, die Sie gerade angesprochen haben, ist die Diskrepanz zwischen dem, was die Einzelnen machen, vermutlich sehr, sehr groß.
Es ist riesig. Und das ist zum Beispiel, wenn Sie bei Unternehmen... Wir haben bei Unternehmen so nur ungefähr 20% investieren aktiv in Digitalisierung.
Ja.
Wenn Sie dann die 80% fragen, sag mal, ihr wisst doch, dass es kommt, warum tut ihr das nicht?
Ja.
Dann sagen 37% der Manager, wir haben keine Zeit.
Spitzenmanager sind emotional verkrüppelt, sagt der Psychiater Peter Locks, der lange eine psychosomatische Klinik geleitet hat und bis heute Topmanager berät. Also haben wir darüber auch mit Achim Berg gesprochen, Bitkom-Präsident seit knapp 3 Jahren und davor im Topmanagement ganz unterschiedlicher Firmen.
Wenn man jetzt Martin Winterkorn nimmt, der ist vielleicht gerade jetzt in der Zeit, wie er geführt hat und wie er ein Unternehmen geführt hat, war es für mich auch sonnenklar, dass dieses Unternehmen in eine Richtung geht, wo einfach Widerspruch ausgeblendet wurde. Es war einen ganz anderen Führungsstil, den ich für brandgefährlich halte, weil im Prinzip geht man hin, alle, die die offene andere Meinung haben, wegzubeißen und dann im Prinzip sich nur Ja-Sager zu holen in einer gewissen Struktur und dann auch die geliehene Macht verwechselt mit der eigentlichen Macht. Weil es ist ja nur eine geliehene Macht. Und ich halte diese Art von Persönlichkeiten für sehr gefährlich, weil so gottgleich, selbstherrlich, wollte ich jetzt in dieser Person, aber es gibt diese ja, kann ich ein Unternehmen nicht erfolgreich in die Zukunft führen. Weil mir fehlt der kritische Blick und die Innovation, die ich von unten dringend benötige.
Wenn Sie Winterkorn ansprechen, der ja demnächst vor Gericht erscheinen muss, dessen Verteidigungslinie im Zusammenhang mit dem Dieselskandal war ja immer, er hätte von überhaupt nichts gewusst. Und es gibt auch Leute, die ein bisschen Einblick in diese Branche haben, die sagen, kaum glaubhaft bei einem, der jede Schraube und jede Spaltdifferenz bei jedem Auto kennt.
Ich weiß, dass ein Herr Winterkorn sehr detailverliebt war. Und Details sind auch Motorsteuerungen. Und Details sind auch, wie komme ich durch so ein Thema durch. Also ich kann mir es nur schwer vorstellen, aber das ist nicht mein Job. Das ist der Job der Gerichte, das rauszubekommen. Aber verstehen würde ich es nicht,
wenn es nicht wissen würde. Was Image angeht, hat es auch damit, und Imageverlust angeht, hat es auch damit zu tun, dass Manager wirklich sehr, sehr viel, Top-Manager sehr, sehr viel Geld verdienen. A und B, wenn sie denn Mist gebaut haben und rausgeschmissen werden, meistens auch noch mit einer großen Abfindung vom Hof gehen?
Ich weiß nicht, ob das finanziell ein Grund ist. Ich glaube das überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, die Visitenkarte mitzuspielen und auch so behandelt zu werden. Also wenn ich der CEO oder Chef eines großen DAX-Konzerns bin, dann habe ich ja eine gewisse Macht, man wird ja auch gewissermaßen empfangen und es gibt ja auch Erleichterungen.
Ja.
Ich glaube, dass das süße Gift ist eher die Macht, die man hat, ohne dann auch zu verkennen, dass es wirklich nur geliehen ist. Ich glaube, das Gehalt und die Abfindung halte ich dafür absolut zweitrangig, weil das ist nicht der Antrieb, da bin ich mir sehr sicher.
Wenn diese alte Unternehmenskultur nicht mehr künftig Bestand haben kann, siehe Winterkorn, stark zu sein und die anderen schwach zu halten, was ist dann die neue und zukunftsträchtige Unternehmenskultur?
Deutschland lebt vom Wohlstand unserer Wirtschaft und die Digitalisierung wird in allen Bereichen einziehen. Das heißt, als Unternehmenslenker muss ich sehr gut verstehen, wo geht es die nächsten 5 und 10 Jahre hin. Ich muss erkennen, wo gehen Trends hin, ich muss wissen, was gibt es an Neuigkeiten, und es gibt nur eine Person im Unternehmen, die das wirklich treiben kann, das ist der Chef, der CEO oder der Geschäftsführer. Der kann nur sagen, wir gehen in diese Richtung, wir investieren in folgende Themen, wir investieren in künstliche Intelligenz, wir investieren in digitale Themen. Wenn der das nicht versteht, er kann es nicht delegieren. Und wir haben das Problem in Deutschland, dass wir über die Hälfte der deutschen Unternehmenslenker gar nicht wissen, was eine Plattform ist. Also zum Beispiel, wie funktioniert dieses Digitalthema? Und da ist der Hund begraben.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Kira Walkenhorst war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, Olympiasiegerin und Weltmeisterin und mehrfache deutsche Meisterin im Beachvolleyball. Im letzten Jahr hat Kira Walkenhorst wegen dramatischer Rückenprobleme ihren Rücktritt erklärt. Jetzt steht sie plötzlich vor dem Comeback.
Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Kann sich einfach wieder bewegen. Man hat nicht bei jeder Bewegung im Kopf, kann ich jetzt die Tasse schmerzfrei aus dem Schrank rausholen? Kann ich das Kind hochheben? Kann ich jetzt spazieren gehen, ohne dass die Knie wehtun? Also es ist ein ganz anderes Gefühl, und was ich sehr genieße.
Denn das alles, was Sie gerade beschrieben haben, ging vor einem Jahr noch nicht. Sie mussten damals Ihren Rücktritt vom Profi-Beachvolleyball erklären. Und was ist in der Zwischenzeit passiert, dass es Ihnen jetzt wieder gut geht?
Ich hatte ein großes Glück, dass ich ein Management habe, was mich zu einem Heilpraktiker nach Essen geschickt hat. Nachdem ich nach Hamburg viel mit Nationalmannschaftsarzt, aber auch viel schulmedizinische Sachen fast täglich eigentlich ausprobiert habe, beziehungsweise mich untersuchen lassen habe und leider keine Ursache gefunden wurde, habe ich dann nach 4 Monaten später einen Heilpraktiker aufgesucht und mit dem ein bisschen Hokuspokus gemacht, beziehungsweise hat er mich in den Augen untersucht und somit gefunden, welche Ursachen tatsächlich dafür zuständig sind, dass ich diese Probleme und Schmerzen habe.
Was hat er gemacht? Er hat Ihnen in die Augen geguckt, sagen Sie, und dann?
Genau, der hat mir in die Augen geguckt und hat mir dann Sachen aufgezählt, die er bei mir diagnostiziert hat. Also fing mit Pfeifisch- und Drüsenfieber an, wo ich noch gedacht habe, gut, das hätte man auch in der Zeitung lesen können, dass ich das mal hatte. Aber dann ging es weiter mit Tinnitus, Kopfschmerzen, also Sachen, die meine Frau zu Hause wusste, aber ansonsten wirklich keiner. Und hat dann im Anschluss nochmal schulmedizinische Tests machen lassen, um die Sachen zu belegen. Hat dann mich medikamentös eingestellt und ja, von da an war es tatsächlich so, dass ich Woche für Woche schmerzfreier wurde, mich besser bewegen konnte, wieder einen ganz anderen Energie hatte, um so einen Tag zu überstehen. Ich muss sagen, dass ich da Glück hatte, dass ich zu ihm gebracht wurde.
Haben Sie denn so eine Ursache ausmachen können für all das Übel vorher?
Ja, tatsächlich einmal das pfeifische Drüsenfieber, was immer noch nicht aus dem Körper raus war und immer noch in mir gewuchert hatte, und der Darm war nicht ganz so intakt, wie er hätte sein müssen.
Und das konnten Sie jetzt alles beheben? Und wie sieht jetzt Ihr Alltag aus? Sie haben dann irgendwann auch eine neue Partnerin gefunden, ein neues Team. Wie ging es dann weiter, als Sie gemerkt haben, mein Körper will tatsächlich wieder? Vorher hat es wahrscheinlich auch keinen Plan B gegeben für etwas anderes, oder? Ganz viele Fragen tun sich da ja auf.
Genau, also tatsächlich einen Plan B gab es erstmal soweit nicht. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie ich mein Leben jetzt nach dem Sport gestalten werde und habe durch den Sport natürlich einige Türen öffnen können, um da wirklich ein zweites Standbein aufzubauen. Aber jetzt mit dem Hinblick, dass es der Körper wieder mitmacht und die Prognose auch war, dass ich mich wieder schmerzfrei bewegen kann, wo ich zum Arzt noch meinte, na, ich weiß gar nicht, wie schmerzfrei bewegen ist, das kannte ich die letzten Jahre gar nicht, war es dann für mich eigentlich klar, gut, wenn der Körper wirklich wieder gesund ist und ich schmerzfrei bin, dann will ich auf jeden Fall den Sport weiter ausüben. So alt bin ich noch nicht und habe dann noch ein paar Jahre vor mir. Habe dann angefangen, leichtes Training zu machen, erstmal wieder im Stabi-Bereich, um ein bisschen Grundspannung reinzukriegen. Habe dann nach der Saison mich ein bisschen umgehorcht und meine neue Partnerin Melanie Gernhardt gefunden.
War Vizemeisterin in Deutschland 2017, glaube ich.
Genau, und eigentlich einer der erfolgreichsten Spielerinnen seit Jahren auf der deutschen Tour und bin seit Januar wieder am Balltraining. Und tatsächlich erstmal so wie Anfänger, wenn man spielt, dass man rote Arme danach bekommt, wenn man zu auf den Ball baggert. Macht aber sehr viel Spaß und bislang wirklich alles schmerzfrei.
Leute der Woche, jetzt mit einer Frau, die seit vielen Jahren als Korrespondentin auch für den SWR aus Holland berichtet und die seit fast 30 Jahren in Den Haag lebt. Kerstin Schweighöfer hat aktuell das Buch veröffentlicht mit dem Titel Herzensbrüche, Geschichten von Trennung und Neubeginn. Warum sie sich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, das hat sie Nicole Köster erzählt.
Es war das Buch, was ich davor geschrieben hatte, die 100 Jahre Leben. Da habe ich mit uralten Menschen in ganz Europa gesprochen und die haben immer wieder erzählt, worauf es im Leben ankommt, unter anderem loslassen. Trennen durch Tod oft damals, ne?
Was ja vielen Menschen so schwer fällt, das Loslassen.
Also ich bin ganz schlecht. Mir ist das Thema jetzt bewusster geworden, aber ich kann nicht unbedingt leichter loslassen. Aber es heißt ja so schön, wer nur zurückguckt, sieht nicht, was kommt. Und dann hatte ich im Bekanntenkreis doch mehrere Freunde und Bekannte, die sich getrennt haben. Da dachte ich, das ist ja ein spannendes Thema. Ich finde es immer spannend, wenn im Leben von Menschen was passiert, wo auf einmal eine Umorientierung stattfinden muss, wo sie gezwungen sind, zu zeigen, was ihnen in ihnen steckt eigentlich, um sich neu zu orientieren. Und Trennung ist ja sowas.
Ja, und Sie beschreiben sich selbst als Erfahrungsexpertin. Hatten Sie selbst auch so tiefgreifende Erfahrungen, die Ihr Leben dann sicherlich auch auf den Kopf gestellt haben, oder?
Ja, ich habe 2 Trennungen hinter mir und einmal bin ich verlassen worden und einmal habe ich verlassen und es hat beides Mal, hat es meine Welt aus den Angeln gehoben. Also es ist ein Ereignis, wo die Welt aus den Fugen gerät. Also mit jedem, den du sprichst, obwohl es andererseits die normalste Sache der Welt ist. Es trennen sich so viele Leute. Es gehört zum Menschenleben eigentlich dazu, wie Gipsbein oder Kinder kriegen, ne? Aber es ist so schwer, wenn man es mitmacht, ja.
Also ein Zitat von Ihnen, das wirst du dein Leben lang bereuen, das wird dich bis ins Grab verfolgen, das haben Sie bei Ihrer ersten Trennung, gesagt, nach 12 Jahren. Ist Ihnen heute klar, was damals einfach nicht mehr zwischen Ihnen funktioniert hat?
Es hat eigentlich, und das ist ja das Kuriose, wenn man feststellt, das hat von Anfang an nicht gestimmt. Aber man will anfangs Dinge nicht wahrhaben, weil man anfangs so verliebt ist. Und das ist auch so ein Rat, den ich gefunden habe durch das Buch. Man sollte anfangs ganz genau hinschauen. Auch wenn man wahnsinnig verliebt ist, guck hin. Da sagt man sich, ich biege mir das zurecht, ich ändere den noch, ich gewöhne das ihr oder ihm ab. Geht nicht, kannst du vergessen, Nonsens. Und das kann sich später eben doch rächen. Man sollte den Partner nie ändern wollen, ne?
Aber was hatten Sie gemerkt und hatten vielleicht ein schlechtes Bauchgefühl und haben sich das dann schön geredet? Also haben Sie tatsächlich
das? Ja, das habe ich beim ersten Mal gemerkt, weil ich bin doch eher ein bodenständiger Typ, auch pragmatisch. Ich pack gern an, roll die Hemdsärmel hoch und mach's. Und das war mehr ein Träumer. Ist ja nichts Verkehrtes dran, ne? Aber irgendwann konnte der Träumer mit mir nichts mehr anfangen, ich nichts mehr mit dem Träumer. Und ich konnte ihm das nicht geben, was er haben wollte. Aber er gab mir auch das nicht, was ich eigentlich von einem Partner erwartet habe. Und dann ging das irgendwann schief und der Fehler war vielleicht auch, und das war auch eine Essenz, dass wir nicht früh genug drüber gesprochen haben, nicht nur nicht erkannt, wir haben es nicht ausgesprochen, wir haben es hingenommen und auch probiert, damit zu leben, zu biegen, zu machen und wenn du beide unglücklich wirst dadurch, dann kannst du besser aufhören.
Und Sie sagen, es gibt Hochsicherheitsfaktoren und Hochrisikofaktoren. Welche?
Also der Allerwichtigste, und das haben wir gemerkt, es war wie ein roter Faden durch das 100 Jahre, die Herzensbrüche, dass die Leute nicht reden. Das war das Schweigen, das große Schweigen der Paare.
SWR1 Leute live kam in dieser Woche aus der Villa Berg in Stuttgart und zu Gast bei Nicole Köster war der Musiker und Entertainer Götz Alsmann, wieder mal auf Tour mit der SWR Big Band. Götz Alsmann ist der Mann mit der ungewöhnlichen Frisur. Fragen danach beantwortet er eigentlich nicht mehr, es sei denn, sie kommen aus dem Publikum.
Was ist wichtiger, Gel für die Haare oder richtig singen?
Auf jeden Fall Gel für die Haare.
Was für einen Haarfestiger nehmen Sie?
Einen, den ich selbst bezahle und deshalb halte ich ihn geheim.
Wie hält die Tolle? Gleiche Frage.
Durch das, was ich aus meinem eigenen Taschengeld an chemischen Hilfsmitteln reinschmiere.
Wie lange braucht Götz Alsmann morgens im Bad, um seine stets gut sitzende Frisur zu stylen?
4 bis 5 Minuten.
Ist es ein Fifi oder wie lange dauert es morgens, bis dieses Teil in Form gebracht wird?
Also diese Frage gefällt mir deshalb, weil es mal ein Theaterstück, eine Operette von Kurt Weill, der Kuhhandel, da spielte ich einen Waffenhändler namens Mr. Jones. Und Mr. Jones kommt mit so einer Popo-Scheitel-Frisur, so eine Comedian-Harmonist-Frisur. Pop, 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 mein kleiner grüner Kaktus, so ein Ding. So. Und dann, wenn ich dann populär sein will und will den Diktatoren auf einer kleinen südamerikanischen Insel, die in 2 Staaten eingeteilt ist, Waffen verkaufen, dann versuche ich populär zu sein und setze mir dann eine Götz-Alsmann-Perücke auf. Das war irre.
Eins gehört. SWR 1.